Auszeit. Der Recken-Podcast. Präsentiert vom A2 Shopping Center Altwarnbüchen.
Ein heißer Fight war es, den unsere Recken zuletzt gegen die Füchse Berlin abgeliefert haben. Leider hat's zum Sieg nicht gereicht, aber die Chance auf Platz 6 und die erneute Qualifikation für den Europapokal ist vor den letzten beiden Spielen in dieser Saison nach wie vor da. Es bleibt also weiter spannend. Eine wirklich fantastische Nachricht gab's ja auch noch unmittelbar vor dem Spiel gegen die Füchse, als in der Halle verkündet wurde, dass Renas Uschins und Justus Fischer ihre Verträge bei den Recken bis 2026 verlängert haben. Einer dieser beiden ist jetzt heute bei uns zu Gast in dieser neuen Folge von Auszeit. Herzlich willkommen, Justus Fischer.
Moin.
Schön, dass du da bist. Zweiter Besuch, glaube ich, insgesamt beim Podcast.
Genau.
Ne? Sprechen nachher natürlich nochmal intensiv darüber, über deine Verlängerung und dass sich alle natürlich sehr darüber gefreut haben. Erstmal nochmal ganz kurz zu diesem Moment in der Halle. Du wusstest das sicherlich, natürlich schon länger, dass du verlängert hast. Wusstest auch, dass es verkündet wird. Wie hat sich's dann angefühlt in der Halle für dich, als der Jubel auch aufbrandete, wo die Meldung rauskam?
Ja, ich habe mir das schon unglaublich schön vorgestellt, aber als der Moment dann kam, das war sensationell. Also, dass das Publikum das so gut angenommen hat, hätte ich nicht gedacht. Es war ein sehr schöner Moment. Ich habe von meiner Mom danach gehört, dass sie geweint hat und also Freudentränen natürlich.
Ja.
Also von allen Feedback bekommen, dass es ein sehr schöner Moment war.
Warst du irgendwie deswegen ein bisschen nervöser, als du den Tag in die Halle gefahren bist, weil du wusstest, hey, das verkünden wir jetzt heute, heute kommt's raus?
Ich habe es versucht, so gut wie möglich auszublenden, aber es war dann doch ziemlich schwer, das komplett wegzulassen. Deshalb war das schon ein bisschen anderes Gefühl, aber pure Vorfreude natürlich.
Ja, und auch cool verpackt in dem Video, erst Renas, der es verkündet hat und dann, ach, ich habe noch was vergessen. Wie viel Anläufe habt ihr gebraucht fürs Video? Wie viel, oder war es ein One-Take beim ersten Mal gleich im Kasten?
Ich habe mir vorgenommen, dass es bei mir ein One-Take wird, aber wurde es leider auch nicht. Renas hat aber deutlich mehr Anläufe gebraucht in seinem einzelnen Part. Ich glaube, es war am Ende okay. Es hat sich so um die 20 oder so, hätte ich jetzt gesagt. Also es hat schon ein bisschen länger gedauert und Flexi musste auf uns warten, um den Physio-Raum dann abzuschließen.
Aber das Schöne ist ja, das sieht man ja immer hinterher nicht, ne? Wenn das dann im Kasten ist, da weiß ja niemand, wie viele Versuche dahinter
gesteckt
haben.
Das ist richtig.
Das ist das Schöne. Ja, sprechen wir, wie gesagt, dann später nochmal genauer drüber. Wir fangen aber wie immer das Gespräch an mit einem kleinen Blick auf die sportliche Situation, beziehungsweise zuerst mit dem Rückblick. Ich habe das gerade schon am Anfang angesprochen gegen die Füchse. Das Spiel war tolles Spiel, Halle war voll. Ihr habt es auch wieder geschafft, es sehr eng zu gestalten. Ihr wart dran, ihr hattet sicherlich auch Chancen, da was mitzunehmen. Warum hat es aus deiner Sicht in diesem Spiel dann wieder, muss man leider sagen, im Hinspiel war es auch schon eng, nicht geklappt, dass ihr einen Punkt oder vielleicht auch zwei hättet für euch holen können?
Ja, wie du, glaube ich, schon gesagt hast, ich glaube, wir haben unglaublich geil gekämpft, wir haben dann einen Fight abgeliefert, haben wir auch von allen danach irgendwie gehört, den haben wir super angenommen, wir wussten da, was auf uns zukommt, vor allem mit einem Gitzel, der über 60 Minuten lang die ganze Zeit in die Abwehr läuft wie so ein Irrer und uns keine Ruhe lässt, dann mit einem Anderson, der ein Schroter ist, den es aktuell nicht noch ein zweites Mal in der Liga gibt, aber ich glaube, wir haben trotzdem die Abwehr super gestellt und am Ende, würde ich sagen, hat es dann irgendwie ein bisschen das Glück gefehlt. Ich glaube, Steini hat zweimal unglücklich den Ball vertattelt und der ist dann ins Ausgegangen. Keine Ahnung, Winnie wurde zugelaufen in einem Gegenstoß, was überhaupt nicht verwerflich ist, aber da hat uns dann irgendwie so ein bisschen dieses Momentum gefehlt, das Spiel dann zu drehen oder ich am Ende verwerf den Ball an Pfosten und 7-6 und anstatt dass er reingeht, kriegen wir noch einen Angriff und machen dann kein Tor. Und ich hatte aber eine 100%ige Chance und ich glaube, da hat uns dann am Ende wieder so ein bisschen das Quäntchen Glück auf unserer Seite gefehlt, dass wir das dann ganz umruppen können.
Was man sicherlich wahrscheinlich auch braucht gegen so eine Spitzenmannschaft, ne? Da muss es dann eben auch zusammenlaufen. Fehler dürfen nicht zu viele passieren. Vielleicht waren es dann eben vielleicht diese ein, zwei zu viel. Die eine Szene, die du angesprochen hast, Gegenstoß und er wird zugelaufen. Ich glaube, da gab es zwei von. Einmal war es Finny und
Branko.
Da war ja auch ziemlich viel Unmut in dem Moment dann in der Halle, weil alle gesagt haben, hey, das so ganz sauber war das nicht. Zumindest in einer von beiden Szenen war es nicht ganz sauber. Wie hast du das gesehen?
Ich fand es tatsächlich gar nicht so unfair verteidigt. Also ich hätte beides auch einfach nur einen Freiwurf gegeben. Also bei Branko war es dann halt ein bisschen schwierig, dass es gar nichts gab. Ich glaube, da hätte man ruhig einen Freiwurf geben können, weil Winnie kommt wieder gut davor. Da war es, glaube ich, okay, dass es auch nur einen Freiwurf gibt. Von daher war es jetzt fand ich nicht ausschlaggebend, dass wir jetzt die zwei Pfiffe nicht bekommen haben, sondern es war einfach ärgerlich, dass wir da nicht mehr draus machen konnten, wie 2 Minuten oder Tor am Ende auch.
Ja. Matthias Gitzel hast du angesprochen, mal wieder herausragend.
Ich hatte eigentlich die ganze Zeit das Gefühl, dass wir ihn gut unter Kontrolle haben und ihm die ganze Zeit auf den Sack gegangen sind, aber dann habe ich am Ende gesehen, dass er trotzdem 7 aus 9 wirft und 5 Assists hat. Ja. Also da hat man schon nochmal seine Weltklasse gemerkt, auf jeden Fall.
Wo du jetzt auch direkt gegen ihn gerade erst angetreten bist in der Abwehr, was macht den Kerl so gut? Also ist es das, was du gerade beschrieben hast, dass der einfach nicht aufhört sozusagen? Ist es seine Übersicht, die noch dazu kommt, seine Variabilität? Was macht den so besonders? Er ist ja nicht umsonst Welthandballer.
Ja, absolut. Ne? Ich glaube, du hast das ganz schön sehr gut beschrieben. Er geht halt wirklich einfach immer wieder drauf. Das ist unglaublich, dass er jetzt auch, viel haben ja gesagt, irgendwie mit seiner Spielart kann er in der Bundesliga nicht eine ganze Saison durchspielen. Aber das macht er halt echt jedes Spiel über 60 Minuten lang, geht er immer wieder rein und dazu dann einfach noch seine Anspiele an Kreis oder auf Außen, das macht ihn einfach unglaublich schwer zu verteidigen. Also das ist echt krass. Eine Aktion hast du ihn gut, kriegt dann Rückpass, geht direkt wieder ins 1 gegen 1 und irgendwann ist er dann einfach wirklich unglaublich schnell und dynamisch und dann wird es irgendwann schwer, die dritte oder vierte Situation zu verteidigen.
Das heißt, also irgendwie mürbe machen kann man den als Abwehrspieler eigentlich gar nicht, weil das lässt er gar nicht zu, der macht es einfach immer wieder sozusagen.
Ja, auch mit Trash-Talk oder mal unnötig ein bisschen schubsen oder so, das lässt ihn komplett kalt, das macht er echt gut.
Ja. Ja, wie gesagt, nicht umsonst Welthandballer und das ist schon ein Trumpf, den die Füchse da haben. Ein Trumpf, den wir immer wieder haben in unserer Halle, das sind die Fans. Tolle Zuschauerzahlen in dieser Saison wieder nochmal gesteigert zum Vorjahr. Jetzt gegen Berlin waren es wieder um die 9000 in der Halle. Wie nimmst du das wahr? Also klar, es waren vorher auch letzte Saison schon immer viele Fans in der Halle und die Stimmung war immer toll, aber fühlt sich das für dich auch nochmal an, als wäre es nochmal eine Steigerung dieser Saison gewesen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, gestern bei dem Sponsorentreffen hat Eike ja, glaube ich, was von 800 Leuten im Schnitt irgendwie mehr gesagt. Die merkt man brutal, finde ich. Also die Stimmung ist aktuell echt sensationell in der Halle. Egal ob gegen Barling oder halt gegen Füchse, es kommen immer unglaublich viele Menschen, die uns komplett supporten. Was uns halt auch irgendwie komplett, also was heißt irgendwie, uns das pusht einen halt komplett als Spieler, ne? Dafür spielt man ja auch irgendwie, um die Fans auch mitzunehmen und die glücklich zu machen, die das dann auch wieder aufs Spielfeld bringen. Das ist dann so eine Symbiose, die sich unglaublich gut anfühlt. Und ich glaube, es ist auch ein Stück weit einfach Belohnung, wie wir auf dem Feld auftreten. Ich glaube, wir sind eine unglaublich kämpferische Mannschaft, wir spielen mit viel Leidenschaft und das wird dann auch von den Fans akzeptiert und angenommen und es fühlt sich sehr gut an.
Genau, das hätte ich jetzt auch gerade nochmal angesprochen, weil ich finde auch, wenn es mal nicht klappt mit dem Sieg, wie jetzt gegen die Füchse, da kommt kein Unmut auf. Also die Fans honorieren, dass ihr alles reinwerft und wissen dann auch, dass es eben im Sport so ist, dass es nicht immer klappen kann. Das heißt, also kurzer Moment der Enttäuschung nach der Schlusssirene dann, so wie jetzt gegen Berlin, aber dann auch gleich wieder Applaus. Also das muss euch ja auch nochmal unglaublichen Push geben, dass ihr wisst, die sind jetzt stehen nicht nur hinter uns, wenn alles rosig läuft, sondern auch dann, wenn es mal schwierig ist, wenn wir gerade mal eine kurze Enttäuschung zu verdauen haben, weil sie honorieren, dass wir einfach alles geben.
Ja, und das ist so das Schöne an unserem Publikum. Das macht einfach unglaublich viel Spaß, dass sie das auch anerkennen, wenn wir alles auf der Platte lassen und es am Ende halt nicht reicht, wie du gesagt hast, dass das dann irgendwie trotzdem dann am Ende cool wird. Ja.
Tolle Stimmung. Wir freuen uns noch einmal in diesem Jahr oder in dieser Saison, besser gesagt, auf eine tolle Stimmung. Ich glaube, es sind auch schon recht viele Karten weg.
Habe ich auch gehört, ja.
Wird nochmal recht voll gegen Erlangen am letzten
Freue mich auch sehr drauf,
Spieltag.
Ja.
Genau. Lass uns noch einmal einen Schritt weiter zurückgucken. Das war dann schon vor der Länderspielpause. Da habt ihr in Mannheim gespielt. 29-27 gewonnen, 2 sehr wichtige Punkte da geholt. Ich glaube, an dem Tag, also ich habe es bei deinen verfolgt, gab es an eurer Leistung auch relativ wenig auszusetzen. Das war blitzsauber, kann man sagen?
Ja, blitzsauber. Ich glaube, wir gehen sogar mit 3 Toren zurück in die Halbzeit. Aber trotzdem hatten wir die ganze Zeit ein gutes Gefühl, dass wir eigentlich voll im Spiel sind. Es hat da dann in der ersten Halbzeit vor allem irgendwie an Kleinigkeiten gescheitert, vor allem auch, weil Joel Bierlehm komplett stark im Spiel ist, ich glaube, erste Halbzeit 10 Paraden. Dann haben wir uns in der zweiten Halbzeit die ersten 15 Minuten zusammengerissen und haben an unserer Quote gearbeitet und konnten uns dann einen kleinen Vorsprung erarbeiten und dann kam halt wieder David Speth ins Tor, der uns schon oft genug in dieser Saison und auch in der Europa League irgendwie den Zahn gezogen hat und das war dieses Mal wieder fast der Fall. Ich glaube, wenn er reinkommt, hält er erstmal 4 von 4 und macht das Spiel dann wieder sehr eng, aber ich bin unglaublich stolz auf die Mannschaft, dass wir es dann am Ende trotzdem über die Ziellinie gebracht haben.
Das war auch so der Moment, als ich vom Fernseher so ein bisschen kurz gedacht habe, oh nein, jetzt kommt wieder das Trauma David Späth so ein bisschen zurück. Aber zum Glück in dem Spiel dann eben nicht. In der European League, da gab es ja diese zwei Niederlagen. Hat das für dich noch irgendwie, also spricht ja immer so gern davon, es war noch eine Rechnung offen, in dem Fall waren es sogar zwei aus der European League. Ist das dann für dich noch irgendwie präsent, wenn du da hinfährst? Nochmal eine Zusatzmotivation oder sagst du, das spielt für mich gar keine Rolle mehr, neues Spiel, neues Glück sozusagen?
Nee, auf jeden Fall hatten wir da eine Rechnung offen. Also ich fand, wir waren spielerisch nicht schlechter. Die Löwen hatten halt einfach David Späth, der uns in zwei Spielen, glaube ich, über 40 Paraden eingeschenkt hat. Ja. Das war schon echt bitter und von daher sind wir da schon mit einer gewissen Wut im Bauch hingefahren und wollten uns revanchieren.
Ist auch gelungen und können zwei Punkte werden, die am Ende noch sehr, sehr wichtig
auf jeden Fall
sein können. Sprechen wir gleich nochmal ein bisschen drüber über die Konstellation, wie es denn jetzt aussieht. Chance für Europa ist auf jeden Fall noch da. Bevor wir auf die nächsten Gegner noch schauen, lass uns noch einmal auf die Länderspielpause gucken. Da warst du natürlich auch wieder unterwegs beim DHB-Team. Ich glaube, ihr wart erst zu einem Trainingslager in Kopenhagen und danach seid ihr dann nach Schweden weiter, habt gegen Schweden den Test absolviert. Sag erstmal, unabhängig vom Spiel gegen Schweden und wie es am Ende ausgegangen ist, wie war die Zeit bei der Nationalmannschaft dieses Mal?
Ja, ich glaube, Alfred hat das dann in der Kabine ganz gut zusammengefasst. Wir hatten eine sehr starke Trainingswoche, sehr konzentriert, nicht zu intensiv. Ich glaube, wir haben im Schnitt einmal am Tag Handball trainiert und dann einmal Krafttraining freiwillig. Das war alles gut dosiert. Wir haben viel taktisch einfach gearbeitet in den Dingen, die Alfred einfach noch bis Olympia haben wollte. Das war eine unglaublich gute Trainingswoche. Was dann aber im Spiel dann nicht belohnt wurde, leider, sind wieder sehr schlecht ins Spiel gekommen, haben uns dann rangekämpft, dann Ende erster Halbzeit, glaube ich, in den letzten vier Minuten irgendwie ein 7-0 aufgefühlt kassiert. Und zweite Halbzeit war dann wieder sehr gut von uns. Deshalb müssen wir da noch so ein bisschen Konstanz in unser Spiel reinbringen, dass uns sowas nicht nochmal passiert. Aber grundsätzlich waren wir eigentlich mit der Woche ganz zufrieden.
Wie nimmst du die Stimmung allgemein so wahr vor dem Großereignis Olympia in der Nationalmannschaft? Ist da auch so eine gewisse Spannung da, weil natürlich jeder auch so ein bisschen hofft, dass er selber dabei ist? Dann ist es natürlich nochmal was ganz Besonderes. Olympia, was ja immer wieder betont wird von allen, die dabei sind, im Vergleich auch zu WM, EM, Olympia ist nochmal was anderes. Das größte Sportereignis der Welt. Man kommt mit Sportlern aus anderen Sportarten zusammen, olympisches Dorf und so weiter. Ist das schon gerade nochmal eine besondere Stimmung, die du da wahrnimmst?
Jein, also ich glaube, der Konkurrenzkampf ist irgendwie immer da, aber trotzdem ist der Vibe in der Mannschaft einfach sehr cool. Die etwas erfahrenen Spieler nehmen die jungen Spieler auch sehr gut auf, vor allem jetzt, weil auch so viele neue dazugekommen sind. Ich glaube, Marco Grigic war jetzt auch zum ersten Mal dabei. Auch unglaublich gut ins Team integriert worden. Nils Lichtern war jetzt leider nicht dabei, aber David und ich, Renas, war auch noch dann am Ende noch da, um ein bisschen einfach bei der Mannschaft zu sein. Von daher ist die Stimmung im Team eigentlich sehr gut, aber der Konkurrenzkampf ist natürlich trotzdem da, vor allem von so einem riesen, von dem größten Turnier, das man irgendwie als Sportler haben kann.
Bei dem der Kader ja auch noch ein bisschen kleiner ist als bei EM und WM. 14 Leute plus 3 Ersatzleute, habe ich nochmal nachgelesen. Wie siehst du denn selber deine eigenen Chancen? Du hast ja da auch so ein, zwei auf deiner Position, die nicht so schlecht sind.
Ja, das ist richtig. Ist irgendwie selber dann irgendwie schwer zu beurteilen. Ich glaube, ich habe den Vorteil einfach, dass ich auch im Block decken kann. Aber dann ist halt die Frage, ob das Alfred aktuell braucht, weil er auch viele Rückraumspieler hat, die auch im Block decken können. Das ist dann irgendwie ein bisschen Fingerspitzengefühl und wo irgendwie Alfred das bessere Gefühl hat, wird sich dann wahrscheinlich zwischen mir und Kohlbach entscheiden, wer in den 14er Kader rückt und wer dann im 17er Kader ist.
Drücken wir dir auf jeden Fall die Daumen.
Vielen Dank.
Und wenn es dieses Mal nicht klappen sollte, was wir jetzt nicht hoffen, du bist ja noch jung, du hast ja noch Zeit, Olympia nochmal zu erleben, aber es wäre natürlich klasse, wenn es jetzt dieses Mal schon klappen würde und würde natürlich auch alle Reckenfans reichlich stolz machen, wenn du da um die Medaillen kämpfen würdest. Eine kleine Sache würde ich gerne nochmal ansprechen. Ihr wart nämlich nach dem Füchsespiel, zwei Tage später, glaube ich, am Pfingstmontag, habt einen kleinen Ausflug gemacht, wart da auf der Pferderennbahn auf der Bult. Da war großer Renntag mit den Recken, Familienrenntag. Ich glaube, das Wetter war an dem Tag spitze. Kannst du mal kurz einen Eindruck uns geben, wie hast du und wie habt ihr als Mannschaft den Tag erlebt?
Ja, ich glaube, das ist immer so bei uns irgendwie der schönste PR-Termin, den man irgendwie haben kann. Macht immer unglaublich viel Spaß, gibt viel zu essen. Ja, das Wetter war auch sehr gut. Man kann sich Tiere anschauen, sei es jetzt irgendwie ein Streichelzoo für die Kinder oder halt das Pferderennen. Ja, die Atmosphäre ist da immer sehr schön, sehr gelassen, alles war entspannt. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Sicherlich auch ein paar Fans dann getroffen. Ich glaube, Autogrammstunde gab es ja, ne, genau. Von euch auch und so. Vorher bei der Pressekonferenz wurde Christian Prokop da auch schon mal drauf angesprochen, auf den Renntag. Und wurde auch gefragt, ob er denn vielleicht mal beim Wetten irgendwie ein bisschen dabei ist und oder aus der Mannschaft. Und da hat er so anklingen lassen, dass wohl Vlad Kulesch jemand wäre, der da gern mal dabei ist, wenn es darum geht, mal ein bisschen Geld einzusetzen und zu wetten. Hat er gewettet?
Ja, ich glaube, er und Branko waren auch letztes Jahr gut dabei und haben das dieses Jahr wieder gemacht. Ja, jedes Seim, ne? Meint es es nicht. Ich mag das nicht so gern, diese ganze Wettennummer und Glücksspiel und so. Aber wenn die Spaß daran haben und ein bisschen Geld verlieren wollen, dann sollen die das so machen.
Das heißt, also sie sind gut dabei, mitzumachen, aber jetzt so, da sagen wir, das Fachwissen über die Pferde, da sind sie nicht so gut dabei, hast du gesagt?
Ich glaube, im Fachwissen sind sie nicht so gut dabei, aber ich hatte eine Zwischenbilanz von ihnen bekommen, dass sie irgendwie 5 Rennen am Stück richtig gelegen haben, dann all in gegangen sind und dann alles verprasst haben.
Okay, das ist ein bisschen der Klassiker, wenn immer weiter, bis es dann irgendwann schief geht.
Ja, so läuft die Scheiße leider.
Okay, dann kommen wir mal zurück vom Pferderennen zum Handball und schauen jetzt mal voraus auf die letzten beiden Spiele. Es ist noch ein Auswärtsspiel bei der HSG Wetzlar und es ist dann das Heimspiel am letzten Spieltag gegen den HC Erlangen. Lass uns erstmal auf Wetzlar schauen, weil da, ihr schaut ja immer Spiel für Spiel, das habe ich ja schon sehr, sehr oft gelernt und seid sicherlich jetzt auch schon in der Vorbereitung auf Wetzlar auch noch eine Rechnung offen. Aus dem Hinspiel, wie schätzt du die Wetzlarer aktuell ein? Wie schwer wird's dort zu bestehen?
Ja, das Hinspiel, glaube ich, haben wir alle noch relativ gut im Kopf. Ich glaube, erste Halbzeit führen wir mit 8 Toren und verlieren am Ende, glaube ich, sogar noch mit 2-3 oder so. Von daher haben wir auf jeden Fall noch eine Rechnung offen, aber wir wissen auch, ich weiß gar nicht, wie das Spiel letzte Saison ausging, aber ich glaube, wir haben es verloren in Wetzlar, sogar relativ deutlich. Weiß ich aber nicht genau. Auf jeden Fall ist es immer unglaublich schwer in Wetzlar, also okay, jetzt nicht nur in Wetzlar, allgemein in der Bundesliga ist es einfach ist es sehr schwer, außerhalb auswärts zu spielen. Von daher wissen wir, was da auf uns zukommt, dass wir den Kampf auch wieder annehmen müssen. Aber ich glaube, wenn wir da unsere Leistung abrufen und ja mit dem Druck gut umgehen, dass wir einfach die letzten 2 Spiele gewinnen müssen. Also da ist dieses jetzt Step-by-Step-Denken, glaube ich, erstmal hinten weg, weil wir müssen einfach die nächsten 2 Spiele gewinnen, wenn wir 6. Platz werden möchten. Wir haben es auch so zwar nicht mehr in der eigenen Hand. Wenn Gummersbach alle 3 Spiele jetzt gewinnt, dann sind die durch. Aber davon gehen wir jetzt einfach mal nicht aus und hoffen, dass Kiel und Flensburg ihre Arbeit machen. Dann sehen wir da auf jeden Fall gute Chancen, dass wir uns für Europa qualifizieren.
Genau, das nochmal zur Erklärung. Das ist ja jetzt quasi auch schon umrissen. Also die Situation ist folgende. Ihr könnt natürlich erstmal nur gucken, dass ihr eure verbleibenden 4 möglichen Punkte gegen Wetzlar und Erlangen holt. Gummersbach hat jetzt gerade noch ein Spiel weniger zum Zeitpunkt der Podcast-Aufnahme und spielt noch gegen Flensburg, Kiel und Göppingen.
Genau.
Und davon müssten sie sozusagen 2-mal stolpern, was gegen Kiel und Flensburg natürlich im Bereich des Möglichen ist, sagen wir mal so. Und wenn ihr dann eben eure Hausaufgaben macht, dann würde es mit Platz 6 für Platz 6 reichen und dann eben unter gewissen Umständen, die auch nicht so unwahrscheinlich sind, auch wieder für Europa. Bei Wetzlar jetzt auch, die haben das letzte Spiel gerade ein ganz gutes Ausrufezeichen gesetzt. Die haben nämlich das Hessen-Derby gegen die MT Melsung gewonnen. Eigentlich waren die Ergebnisse davor jetzt bei Wetzlar in den letzten Wochen gar nicht so berauschend, aber jetzt dann eben dieser Sieg gegen Melsung, die da oben zu den Top 5 der Liga gehören. Nächstes Beispiel mal wieder dafür, dass so ein Tabellenplatz, der aktuell 12 bei Wetzlar ist, nicht immer was darüber aussagt, wie gut so eine Mannschaft eigentlich sein kann?
Ja, absolut. Also es ist immer wieder dieser selbe Spruch, aber es ist halt einfach wirklich so die stärkste Liga der Welt. Jeder kann jeden schlagen. Wenn man nicht irgendwie bei 100% ist, dann kann man überall stolpern und das ist jetzt Melsung gegen Wetzlar passiert. Wetzlar hat unglaublich viel Qualität in ihrem Kader mit einem Lenny Rubin auf Rückraum links, der ein sehr starker Shooter ist, stabile Außen, gute Kreisläufer, Till Klimke, der aktuell super drauf ist. Ich glaube, hat aktuell, glaube ich, sogar mit die drittbeste Quote in der Liga. Ja, unglaublich gefährliche Mannschaft.
Und mit Frank Carstens als Trainer da in Wetzlar scheint da auch wieder ein bisschen mehr Stabilität reingekommen zu sein, auch allgemein. Letztes Jahr wären sie fast abgestiegen, da waren sie auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz und dann ist 12 aktuell, vielleicht geht's ja noch einen Schritt weiter nach oben für sie, auf jeden Fall schon mal eine Steigerung. Also da hat Frank Carstens mal wieder gezeigt, dass er schon was von seinem Handwerk versteht, wie er auch in Minden vorher immer gezeigt hat.
Ja, absolut. Und vor allem jetzt auch Platz 12 klingt erstmal nicht so gut, auch wenn es eine Riesensteigerung für sie ist, aber sie waren, glaube ich, auch zwischendurch schon Achter, weil es einfach so eng ist zwischen den Plätzen 8 und 16. Wenn man da ein Spiel verliert, rutscht man 6 Plätze nach unten und ein Spiel gewinnt, dann ist man wieder ganz oben. Deshalb ist es immer schwierig, da dann jetzt zu sagen, die sind nur Platz 12 oder so.
Ein Blick nochmal kurz voraus, auch wenn ihr im Moment natürlich noch Wetzlar im Fokus habt. Erlangen, habe ich gerade schon gesagt, ist das letzte Spiel. Wie besonders ist es unabhängig vom Gegner immer für dich? Letzter Spieltag zu Hause vor den eigenen Fans. Man weiß ja dann auch, dass hinterher immer die Verabschiedung ansteht. Ja. Man möchte ganz gerne natürlich da eine positive Stimmung schaffen. Und das jetzt auch mal ganz abgesehen von dem ganzen Kampf um Europa. Für dich immer was Besonderes, zum letzten Mal in einer Saison in die Reckenfestung zu fahren?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das Ziel ist dann immer, auch mit einem positiven Gefühl einfach in die Sommerpause zu gehen oder halt zur Nationalmannschaft oder wo die einzelnen Spieler sich hin verstreuen. Das ist schon immer ein besonderes Spiel auf jeden Fall. Und jetzt mit den Verabschiedungen, vor allem jetzt in Ilja Brozovic, der 7 Jahre bei uns war, von dem ich mir viel abgucken konnte, natürlich nochmal was extra Besonderes für mich, 100%.
Es wird wahrscheinlich jetzt nicht so ein, zumindest auf der Platte, kein sanfter Saisonausklang werden, weil wenn es gegen Erlangen geht, dann weiß man, da wird fest zugepackt. Also stellt ihr euch da dann wahrscheinlich drauf ein, dass es nochmal kurz vor dem Urlaub sozusagen nochmal richtig zur Sache gehen wird.
Es wird komplett knallen, ja. Also wir haben ja auch unser Saisonauftakt gegen Erlangen, haben auch die ersten 5 Minuten das spüren dürfen, wie körperlich die einfach drauf sind, mit, ich glaube, Nicola Link und Zechel, die im Innenblock einfach nur auf den Sack geben. Dann noch ein Büdel und Olsson auf Außen. Alle, die ganzen 6 Abwehrspieler hauen eigentlich nur drauf in der Abwehr und spielen dann einen ekligen Angriff. Ja, wir stellen uns auf jeden Fall auf einen sehr intensiven Kampf ein und werden den auch annehmen vor den Fans zum letzten Mal, um alles zu geben.
Ja, es wäre ja, da haben wir eigentlich alle irgendwie auch mit gerechnet, zumindest während der Hinrunde. Es wäre jetzt am letzten Spieltag eigentlich auch zur Rückkehr von Veit Mevers gekommen nach Hannover. Jetzt wissen wir ja, das haben wir gehört, für ihn war es jetzt alles andere als einfach dort. Seit Januar ist er nicht mehr im Kader beim HC Erlangen, aktuell auch vereinslos. Für ihn sicherlich eine schwierige Zeit gerade. Hast du mal nochmal Kontakt mit Veit gehabt? Wie geht's ihm gerade? Wie optimistisch blickt er auch in die Zukunft, trotz der gerade schwierigen Phase jetzt?
Also da kann ich jetzt nicht so viel zu sagen, dafür hatte ich auch zu wenig Kontakt mit ihm. Auf jeden Fall wissen wir einfach, dass es für jeden Spieler eine unglaublich unschöne Situation ist, wenn man irgendwie sich nicht wohlfühlt in der Mannschaft oder rausgeschmissen wird, obwohl man nicht richtig weiß, wieso vielleicht auch. Und dann nicht das machen kann, wofür man irgendwie lebt und sein ganzes Leben gearbeitet hat und seine Leidenschaft für hat und nicht vor den Fans spielen kann. Deshalb glaube ich, ist es so oder so, auch ob ich jetzt viel mit ihm gesprochen habe oder nicht, eine sehr schwierige Situation aktuell.
Ja, und falls er uns hört, schöne Grüße auf jeden Fall raus. Wir drücken natürlich die Daumen, dass er wieder ein handballerisches Zuhause findet, wo er sich wohlfühlt und wieder zeigen kann, was er kann. Also
100%.
Da ist nämlich einiges. Schöne Grüße an Veit. Und genau, dann sprechen wir jetzt über dich und über deine Vertragsverlängerung bei den Recken. Die unglaublich tolle Reise, die du jetzt hier schon mit der TSV Hannover Burgdorf hinter dich gebracht hast, geht also weiter bis mindestens 2026. Ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass du auch das Interesse von anderen Vereinen geweckt hast in letzter Zeit, auch durch deine Auftritte bei der U21 WM, bei der EM jetzt dieses Jahr. Du hast dich dafür entschieden, hier zu bleiben und dich hier noch weiterzuentwickeln. Was hat dich zu diesem Schritt bewogen?
Ja, erstmal, ich freue mich auch tierisch, jetzt irgendwie den Schritt nochmal zu machen und hier nochmal zu verlängern. Ich bin 100% der Überzeugung, dass es der richtige Schritt für mich war. Am Ende war es auch eine nicht allzu schwere Entscheidung, auch wenn viele andere Angebote auch sehr attraktiv waren. Glaube ich, hier haben einfach alle Rahmenbedingungen gestimmt. sei es handballerisch oder auch neben dem Feld. Jetzt, ich komme aus Hannover, meine Familie ist hier, ich lebe auch noch zu Hause. Von daher wusste ich eigentlich relativ schnell, dass hier alles stimmt. Jetzt auch handballerisch, vor allem mit Christian Prokop, der mir und Trainers unglaublich viel Vertrauen schenkt, uns auch Fehler machen lässt auf dem Feld, was in unserer aktuellen Entwicklungsphase sehr wichtig ist, dass wir auch Fehler machen dürfen und nicht direkt auf der Bank sitzen, sondern ja, weiterspielen und das nächste Mal es einfach besser zu machen. Und wir können hier sehr viel Spielzeit sammeln, hoffentlich dann auch wieder nächste Saison europäisch unser Können zeigen. Und ich glaube, das ist aktuell das Wichtigste für uns. Und deshalb war der Schritt relativ klar, dass ich nochmal hier verlängere.
Hauptpunkt vielleicht auch, dass du diese Verantwortung, die du hier mittlerweile ja auch bekommst, also ich würde schon sagen, oder man kann in gewisser Weise schon sagen, dass du am Kreis schon im Moment die Eins bist, Nummer Eins, erste Wahl ja, bei den Recken. Das heißt, du trägst da viel Verantwortung, auch im Innenblock, in der Abwehr, bekommst dementsprechend auch viel Spielzeit, kannst dich viel zeigen. War das auch mit einer der Hauptgründe vielleicht?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe es bei der U21-WM auch vor allem gemerkt, einfach diese Verantwortung zu tragen, erster Mann zu sein, ist auch einfach sehr wichtig in der Entwicklung, in der Renas und ich uns aktuell befinden. Jedes Spiel irgendwie 50 Minuten zu spielen, ist was ganz anderes, als wenn man irgendwie nur mal ein Rollenspieler ist und für 10 Minuten reinkommt, um den ersten Mann ein bisschen zu entlasten. Und ich glaube, von Anfang an vom Spiel im Spiel zu spielen und Anfang zweiter Halbzeit auch wieder direkt zu starten in diesen schweren Phasen des Spiels und in der Crunch-Time, aufzulaufen. Ich glaube, das ist das, was wir aktuell brauchen und das gibt uns Christian und das gibt uns die Recken und das ist einfach sehr wichtig für uns.
Wenn du jetzt in so einer Phase bist, wo du überlegst, was mache ich, es kommen auch Angebote rein, ist das, redest du da viel auch dann zu Hause mit deinen Eltern drüber oder machst du es erstmal für dich aus und erst im zweiten Schritt sozusagen fragst du nochmal Freunde, Familie, hey, was soll ich machen oder vertraust du dich da nur einer ganz bestimmten Person an? Wie gehst du da in so einer Situation um? Wie tickst du da?
Ich bin da total eng Kontakt mit meiner Familie. Also ich spreche ab und zu auch klar am Telefon alleine mit meinem Spielerberater. Aber sobald es irgendwie in die heiße Phase geht, wo Entscheidungen getroffen werden müssen, bin ich immer im Austausch mit meinen Eltern, vor allem mit meinem Bruder. Meine Schwester hat nicht so viel Ahnung von Handball, aber die frage ich auch immer gerne, ob sie irgendwie die Stadt schön findet oder so.
Okay.
Aber grundsätzlich sind meine ersten Ansprecher immer mein Dad, meine Mom und mein Bruder.
Ist auch, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass man da ja sich vielleicht nochmal ein gutes Gefühl holt, auch für die Entscheidung, die man trifft. Ne? Weil auch wenn es am Ende dann sozusagen deine Entscheidung ist, finde ich schon wichtig, dass man dann 100%. Den Rückhalt nochmal sich da holt. Jetzt wurde deine Vertragsverlängerung zeitgleich mit der von Renas verkündet. Ihr beide kennt euch schon sehr, sehr lange, auch durch U-Nationalmannschaften und so weiter. Es wirkt nach außen immer so, als wärt ihr beide mittlerweile halt deutlich mehr als nur Mannschaftskollegen. Ist das auch so?
Ja, ich glaube, wenn man so lange irgendwie zusammen Handball spielt und auch erfolgreich auch durch Phasen geht, die nicht so gut sind, aber auch wieder durch so Erfolge wie die WM oder die Europa-League-Teilnahme mit den Recken, das natürlich dann irgendwann nicht nur noch irgendwie Mannschaftskollege, sondern dann geht's schon Richtung Freunde und außerhalb des Spielfeldes und so auf jeden Fall.
Und auf dem Spielfeld würde ich gerne nochmal einen Mannschaftskollegen von dir ansprechen, mit dem du auch super harmonierst, das ja, von dem du wahrscheinlich auch profitierst, ist Marian Michalczyk.
Hab ich mir fast gedacht, ja.
wie würdest du die Connection, die zwischen euch herrscht, beschreiben? Weil man hat ja wirklich immer das Gefühl, wenn es mal richtig läuft bei euch, dann wisst ihr schon vorher, welche drei Schritte der andere als nächstes macht und ja, die Anspiele an den Kreis passen, du stehst an der richtigen Stelle. Wie würdest du deine Connection da beschreiben mit Marian?
Ja, irgendwie funktioniert das ganz gut bisher in der Saison und auch letzte Saison schon. Ist ja nicht ohne Grund der Mann mit den meisten Assists und das ist jetzt bei uns beiden vor allem so funktioniert, ist natürlich auch viel Training einfach. Viele kleine Absprachen, die in dem Spiel dann einfach on point sein müssen. Da reden wir unglaublich viel drüber im Training und setzen das dann auch relativ gut im Spiel um, glaube ich. Ja, und er hat halt einfach ein sehr, sehr starkes Auge für den Kreis und für seine Mitspieler allgemein. Er ist ja jetzt nicht bekannt für seine Wurfstärke oder so, obwohl er da auch manchmal nochmal ein bisschen drauflegen könnte, glaube ich, was aber auch schwierig ist durch seine vergangenen Verletzungen. Es macht einfach unglaublich viel Spaß, als Kreisläufer so einen Mittelmann zu haben und dann irgendwie so ein Ding zusammen zu haben, ist unglaublich schön und macht sehr viel Spaß. Und ich glaube, wir profitieren beide davon, was unsere Leistung auf dem Spielfeld angeht.
Ja. Er war, als er hier beim Podcast war, hat er mal, glaube ich, zu mir gesagt, es wird niemals vorkommen, dass ich mal nach einem Spiel eine zweistellige Anzahl Tore habe. 10.
Auf gar keinen Fall.
Aber er hatte diese Saison einmal schon 6, glaube ich.
Sicher?
Ja, hat er gehabt. Und da habe ich danach
noch... Welches Spiel war das?
Ach Gott, das komme ich jetzt nicht mehr.
Haben wir ohne Kreisläufer gespielt, wie Eisenach.
Also da hat er sich jedenfalls relativ viele Würfe genommen und war sehr erfolgreich. Und da habe ich gesagt, Mensch, Marian, 6, aber ist doch bis zur 10 gar nicht mehr so weit. Vielleicht klappt es ja doch mal. Und da hat er gesagt, ja, nächstes Ziel vielleicht.
Ja, vielleicht.
Du bist nicht nur auf der Platte wichtig für die Mannschaft, du hast dich aus meiner Sicht auch zu einer echten Identifikationsfigur für die Recken entwickelt. Das hat man, finde ich, dann auch wieder gespürt, als eben der Jubel aufbrandete, als deine Vertragsverlängerung kam. Nimmst du das selber eigentlich auch so wahr, so diese Veränderung deiner Rolle, vielleicht auch im Verlaufe des letzten Jahres, und wie stolz macht dich das auch, weil du bist schon ein Gesicht der Recken, ein Gesicht dieser Mannschaft.
Ja, es macht mich auf jeden Fall sehr stolz, dass das auch so gut ankommt. Ich bin einfach ein Spieler, der irgendwie auch auf dem Spielfeld mit seinen Emotionen gerne spielt. Also was er spielt, die sind nicht vorgespielt oder so, aber einfach alles raushaut, was ich irgendwie habe, und ich versuche das Publikum dann mitzunehmen, und wenn das gut angenommen wird, freut mich das natürlich, und das ist auch ein Stück weit so ein Ding von unserem Erfolg einfach, dass Renas auch oder ich oder Marian vor allem auch einfach diese Emotionen rüberbringen können. Und dass das so gut funktioniert, freut mich natürlich sehr.
Wenn du so in der Stadt unterwegs bist, auch nochmal so vielleicht Veränderungen im letzten Jahr, inwieweit hat sich das verändert, dass du erkannt wirst, dass du angesprochen wirst, sei es jetzt vielleicht nach einem tollen Sieg, aber so auch allgemein, dass vielleicht auch mal einer sagt, guck mal, das ist Justus Fischer oder so. Ist das so oder hat sich das schon stark verändert im letzten Jahr?
Das hat sich tatsächlich wirklich verändert, und witzige Geschichte, heute Morgen bin ich aus dem Haus gegangen und wurde von einem Fahrradkorb angehalten.
Okay.
Und ich war kurz so, fuck, habe ich irgendwas falsch gemacht? Aber die kam dann einfach nur runter, hat mich wie so ein Honigkuchenpferd angelächelt und meinte, Glückwunsch nochmal zu der Vertragsverlängerung. Ich bin ein Riesenfan, habe auch schon für nächste Saison eine Dauerkarte. Können wir vielleicht ein Foto machen? Also es ist schon so, dass ich öfter erkannt werde irgendwie oder mal von links irgendwie so ein Flüstern hört, ist das nicht Justus Fischer, was einen natürlich auch irgendwie stolz macht, wenn das so anerkannt wird, dass man irgendwie gute Leistung bringt und dass man dann ein bisschen das Gesicht von Hannover wird, beziehungsweise von Recken.
Ja, auch ich finde, man kann auch schon von Hannover sprechen. Also ich meine, die Recken gehören zu den sportlichen Aushängeschildern dieser Stadt.
Absolut.
Du bist das Gesicht oder eins der Gesichter der Recken als Aushängeschild, und kann man doch schon sagen, eins der Sportgesichter der Landeshauptstadt Hannover, kann man schon von sprechen.
Sehr schön formuliert.
Das ist doch auch ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Justus, ja, ich kann es nur nochmal wiederholen, auch mich persönlich hat das wirklich sehr, sehr, sehr gefreut, als ich das gehört habe, dass du noch bis mindestens 2026 Teil der Recken bleibst. Ich wünsche dir natürlich für diese gesamte Zeit nur das Beste. Bleib verletzungsfrei, erstmal ganz, ganz wichtig. Und auch ganz kurzfristig jetzt natürlich, dass ihr eure Ziele erreicht, die 4 Punkte, die noch möglich sind, noch holt. Und dann müssen wir gucken, wofür es reicht.
Absolut. Wir haben es nicht mehr in der eigenen Hand. Wir geben alles und dann schauen wir mal, was wird, ne? Was wird.
So machen wir es. Und auf jeden Fall machen wir es immer mit Vollgas und auch dementsprechend jetzt nochmal unser Schlachtruf zum Abschluss dieser Podcast-Folge. Recken!
Rocken.
Der Recken-Handball-Podcast mit der TSV Hannover-Burgdorf. Präsentiert vom A2-Shopping-Center Alt-Warnbüchen mit 2000 kostenlosen Parkplätzen.